Rechtsextremismusprävention kompakt. Ein Podcast von Cultures Interactive. Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Rechtsextremismus. Einstellungen und Ausmaß.
Rechtsextremismus und die Gewalt, die von ihm ausgeht, hinterlassen in unserer Gesellschaft seit langem ihre Spuren. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten wurden in Deutschland immer wieder Menschen bedroht oder ermordet. Wegen ihres Aussehens, ihrer Religion, einer vermeintlich fremden Herkunft oder ihrer politischen Meinung. Im März 2021 sagte Generalbundesanwalt Peter Frank gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass vom Rechtsextremismus die größte Bedrohung für unsere freiheitliche, demokratische Grundordnung ausgehe.
In der Nacht zum 2. Juni 2019 wird der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke vor seinem Wohnhaus ermordet.
Am 9. Oktober 2019 werden bei einem Angriff auf eine Synagoge in Halle an der Saale zwei Menschen erschossen.
Am 22. Juli 2016 tötet ein 18-Jähriger am Münchner Olympia-Einkaufszentrum 9 Menschen. 5 weitere werden verletzt.
Am 19. Februar 2020 erschießt ein 43-Jähriger bei dem rassistischen Anschlag in Hanau 10 Frauen und Männer.
Bis zu seiner Enttarnung im Jahr 2011 ermordet der Nationalsozialistische Untergrund, kurz NSU, nachweislich 10 Menschen.
Im Sommer 2020 wird, nach fast 40 Jahren, das Oktoberfest-Attentat als rechtsextremer Anschlag eingestuft. Am 26. September 1980 sterben bei dem bis heute schwersten Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik 13 Menschen, darunter der Bombenleger. Mehr als 200 Menschen werden verletzt.
Und das sind leider nicht die einzigen rechtsextremen Morde in der Geschichte der Bundesrepublik. Allein zwischen 1990 und 2020 gab es in Deutschland nach Recherchen der Amadeo-Antonio-Stiftung mindestens 213 Morde mit rechtsextremen Motiven. Die Zahl liegt deutlich höher als die, die von staatlichen Stellen hierzu genannt wird. Niklas Vögeding arbeitet bei der Fachstelle Rechtsextremismusprävention bei Cultures Interactive. Er meint, dass rechter Terror lange unterschätzt wurde. Der Soziologe erinnert in diesem Zusammenhang an die lange Geschichte, die rechtsextreme Einstellungen in Deutschland haben.
Natürlich sind rechtsextreme Haltungen nach dem Nationalsozialismus nicht in Deutschland verschwunden. Im Gegenteil, es gibt viele Hinweise darauf, dass das nationalsozialistische Erbe stärker in uns weiterlebt, als wir es oftmals anerkennen möchten. Das betrifft offensichtlicherweise Dinge wie Rassismus, aber auch eben Antisemitismus und so dem Bedürfnis, einem starken Führer folgen zu wollen. Ja, der Ruf nach einem starken Mann in Anführungszeichen oder so. Aber auch sowas wie völkische Ressentiments oder Nationalismus, Germany first, könnte man sagen, spielt nach wie vor eine ganz, ganz große Rolle. Was auch noch, glaube ich, ganz zentral dazugehört, sind so traditionalistische Genderrollen, die auch in einer nationalsozialistischen Tradition unter anderem stehen. Also so eine soldatische Männlichkeit beispielsweise oder die moralische, strenge Mütterlichkeit, die dahinter steckt.
Auch nach 1945 leben also viele dieser Einstellungen weiter. Zum Beispiel in offen rechtsextremen Parteien und Burschenschaften. Oder in Verbindungen zwischen VertreterInnen aus Wirtschaft, Medien und Politik, die bereits in der Zeit des Nationalsozialismus begonnen haben. Heute finden sich solche Einstellungen zudem in Wehrsportgruppen, Kameradschaften und in jugendkulturellen rechtsextremen Formierungen. Dazu gehören zum Beispiel rechte Skinheads, nationale Autonome oder die identitäre Bewegung. Niklas Vögeding erkennt rückblickend vor allem einen Zeitraum, in dem rechtsextreme Einstellungen besonders erstarkten.
Da kann man auch noch mal ein bisschen in die Geschichte gucken. Ich glaube, ganz entscheidend waren da die 1990er Jahre, wo es gerade in Ostdeutschland in vielen Regionen die Möglichkeit gab, dass Rechtsextreme sich da ungestört verbreiten können. Also da wurde dann so das Nazi-Sein plötzlich zu einer coolen Jugendkultur oder so. wohlgemerkt mit personeller Unterstützung durch rechtsextreme Kader und Neonazis aus Westdeutschland. Das darf man dabei nicht vernachlässigen. Das hat aber auch eben dazu geführt, dass es für Andersdenkende, also für Leute, die sich dem rechten Gedankengut nicht beugen wollten, wirklich, wirklich gefährlich wurde und vielleicht sogar lebensbedrohlich. Man spricht heute oftmals von Baseballschlägerjahren. Und das betraf natürlich vor allem auch Menschen, die eben als nicht deutsch gelesen oder eingeschätzt wurden, ja. Und dieses Problem wurde halt einfach sowohl von Politik als auch von Sicherheitsbehörden und auch von der Gesamtgesellschaft lange Zeit nicht ausreichend ernst genommen. Und deswegen ist es Zeit, dass wir uns alle dieses Problems jetzt annähern.
Weitere Infos zu Rechtsextremismus sowie Literatur zum Thema gibt es auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention, farp.online. Rechtsextremismusprävention kompakt, ein Podcast von Cultures Interactive. Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Rechtspopulismus, Definition und Wirkung.
Für PopulistInnen besteht eine Gesellschaft meist nur aus zwei Gruppen. Auf der einen Seite steht das reine, moralische und homogene Volk mit einem gesunden Menschenverstand. Auf der anderen Seite steht eine vernetzte, unmoralische und ausbeuterische Elite. Oder, wie es die Politikwissenschaftlerin Britta Schellenberg in einem Text formuliert:
Grundannahme des Populismus ist, dass das Volk als homogener Körper und somit als Einheit existiert. Damit blendet der Populismus unterschiedliche Interessen, Machtverhältnisse zwischen gesellschaftlichen Gruppen und innergesellschaftliche Konflikte aus.
Populismus greift oft Kritikpunkte am bestehenden System auf, die schon in der Gesellschaft verbreitet sind. PopulistInnen spielen dabei mit dem Unverständnis mancher Menschen gegenüber sozialen Phänomenen, gesellschaftlichen Neuerungen und politischen Maßnahmen. So können sie sich als diejenigen darstellen, die Missstände erkennen und diese im Interesse des Volkes abwenden werden.
In Europa gibt es mittlerweile eine Reihe populistischer Parteien. So etwa das französische Rassemblement National, früher Front National, die österreichische FPÖ und die deutsche AfD. Aber auch Bewegungen wie die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, kurz Pegida, werden als populistisch bezeichnet. Allgemein gesprochen kann die Grenze vom Populismus zum Rechtspopulismus fließend sein. Daher stellt sich die Frage: Wodurch kommt eigentlich das Rechts in den Populismus?
Populistische Strömungen greifen oft Ängste und Vorurteile gegenüber bestimmten Gruppen auf und schüren sie. Dabei werden rechtsextreme Ideen und Begriffe übernommen und verbreitet. Welche das sein können, beschreibt Wiebke Elze von Cultures Interactive. Die Politikwissenschaftlerin gibt für den Verein regelmäßig Workshops zur Rechtsextremismusprävention.
Dazu gehört beispielsweise die Vorstellung einer Volksgemeinschaft. Vor wenigen Jahren nutzten diesen Begriff ja ausschließlich extreme Rechte, denn hinter der Vorstellung einer Volksgemeinschaft steht die Konstruktion eines deutschen, wahlweise auch europäischen Volkes, das geprägt ist von Christentum und weißer Hautfarbe. Andere Gruppen gehören in dieser Vorstellung nicht dazu, sondern gelten RechtspopulistInnen als fremd und bedrohlich. Aber auch die Vorstellung, dass politische Eliten bewusst die Einwanderung nach Europa forcieren würden, beispielsweise, um so die EuropäerInnen als Ethnie zu vernichten, ist eine rechtsextreme Überzeugung, die auch von RechtspopulistInnen verbreitet wird. Genauso wie die Idee einer einflussreichen internationalen Elite, die die Menschen in ihrer natürlichen und souveränen Existenz bedrohe. Auch das wird häufig mit antisemitischen Verschwörungstheorien verknüpft.
Forderungen nach Gleichberechtigung und Selbstbestimmungsrechten von verschiedenen Minderheiten in der Gesellschaft sind ebenfalls ein Reizthema für rechtspopulistische Parteien.
Ja, rechtspopulistische Parteien scheinen geradezu besessen von Gender-Themen. Ganz besonders stört sie da das Gender Mainstreaming, also die Strategie, die zur Gleichstellung von Männern und Frauen führen soll. Doch RechtspopulistInnen zufolge bedrohe das Männer und Frauen in ihrer natürlichen Existenz. Sie sprechen da teilweise in ihren Parteiprogrammen sogar von Gender-Terror. Suggeriert wird damit, dass Gender-Mainstreaming die Familie als traditionellen Kern der Gesellschaft angreifen würde. Ein anderes, ähnlich großes Feindbild der RechtspopulistInnen ist die Politik der Europäischen Union. Ihnen zufolge schränke sie die Souveränität von Nationen, Individuen und Berufsgruppen wie beispielsweise Landwirten und Fischern ein.
Doch wo endet nun Rechtspopulismus und wo fängt Rechtsextremismus an? Ist Rechtspopulismus der kleine, harmlosere Bruder des Rechtsextremismus?
In einem Sinne ja, in einem anderen Sinne so gar nicht. Der wesentliche Unterschied zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus liegt darin, dass PopulistInnen ihre Ideen innerhalb des bestehenden demokratischen Systems durchsetzen wollen. Rechtsextreme dagegen zielen auf einen Systemwechsel. Sie wollen die Abschaffung der Demokratie und diese durch Diktatur und Führerprinzip ersetzen. Allerdings sind auch mit dem Rechtspopulismus extrem rechte Vorstellungen und Begriffe wieder salonfähig geworden. Also im Kern rechtsextreme Ideen werden in der Öffentlichkeit als weniger extrem, weniger radikal oder gewalttätig formuliert und wahrgenommen. Sie werden uns als eine Art Volkesstimme präsentiert. Mit dieser Strategie kann Rechtspopulismus Türen in die sogenannte Mitte der Gesellschaft öffnen. Bedrohlich wird es ganz besonders, wenn völkisch-nationalistische Ideen, die auf Rassismus oder Ethnopluralismus basieren, in die Gesellschaft getragen werden. Oder wenn Medien gezielt diffamiert und Menschenrechte und Demokratie offen abgewertet werden. Nicht zuletzt ist es auch gefährlich, wenn Meinungsfreiheit instrumentalisiert wird. All das kann auf lange Sicht eine große Bedrohung für unser demokratisches Zusammenleben bedeuten und ist eine besondere Gefahr für all diejenigen, die von den RechtspopulistInnen als ihre FeindInnen angesehen werden.
Weitere Infos zu Rechtspopulismus gibt es auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention, farp.online. Rechtsextremismusprävention Kompakt, ein Podcast von Cultures Interactive, Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Begriff, Forschung und Bedeutung für die Präventionsarbeit.
Der Begriff gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, kurz GMF, wurde von dem Soziologen Wilhelm Heidmeier geprägt. Gemeinsam mit seinem Team forschte er dazu am Bielefelder Institut für Konflikt- und Gewaltforschung. Die WissenschaftlerInnen haben untersucht, wie bestimmte Gruppen mit negativen Eigenschaften verbunden und abgewertet werden. Diese Abwertungen sind vielfältig. Rassismus.
Abwertung von Menschen, die als nicht weiß eingeordnet werden.
Antisemitismus.
Abwertung von Jüdinnen und Juden.
Islamfeindlichkeit.
Abwertung von Menschen mit muslimischem Glauben oder von Menschen, die als MuslimInnen wahrgenommen werden.
Klassismus.
Abwertung aufgrund der sozialen Herkunft.
Rassismus gegen Romnia und Sintise.
Abwertung von Menschen, die Romnia und Sintise sind oder so wahrgenommen werden.
Homo- und Transfeindlichkeit.
Abwertung von homosexuellen und transsexuellen Menschen.
Lookismus.
Abwertung aufgrund des Aussehens.
Und das sind nur einige der Abwertungen, die es heute in unserer Gesellschaft gibt. Interessant ist, dass diese Einstellungen miteinander verbunden sind. Wenn also jemand zur Abwertung einer Gruppe neigt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er oder sie auch weitere Gruppen abwertet. Dies konnten die StudienmacherInnen am Bielefelder Institut mit ihrer Forschung belegen. Über mehrere Jahre haben sie beobachtet, wie viele der StudienteilnehmerInnen prozentual welche Abwertungen vertreten. Hierzu haben sie in Stichproben rund 2000 Leute am Telefon zu verschiedenen Aussagen befragt. So zum Beispiel:
Stimmen Sie zu, dass Muslimen die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden sollte? Sind Sie der Ansicht, dass bettelnde Obdachlose aus den Fußgängerzonen entfernt werden sollten? Wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die in Deutschland lebenden Ausländer wieder in ihre Heimat zurückschicken?
Unter anderem solche Fragestellungen brachte die Bielefelder Studie aber auch in Kritik. Die Art der Fragen würde suggerieren, dass die Muslime oder die Ausländer einheitliche Gruppen sind und damit pauschalisierende Antworten erleichtern. Außerdem wurde bemängelt, dass nur 2000 Leute befragt wurden. Und dann auch noch ausschließlich über ein Festnetztelefon. Denn damit waren vor allem junge Menschen teilweise ausgeschlossen.
Einen weiteren Kritikpunkt hat der Erziehungswissenschaftler Kurt Möller formuliert. Für ihn sagen die Studien zu wenig über diejenigen aus, die solche Haltungen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit vertreten. Für Möller ist es spannender zu fragen, welche Ursachen und Funktionen hat die Abwertung von bestimmten Gruppen für die einzelne Person? Um das herauszufinden, hat er den Begriff der pauschalisierenden Ablehnungskonstruktionen, kurz PAKOS, geprägt. Für Kurt Möller sind ablehnendes Denken und Handeln nicht immer in Ideologien begründet. Außerdem steht für ihn nicht hinter jeder Ablehnung automatisch auch eine Abwertung. Zusammen mit seinem Team und anderen PraxispartnerInnen hat er einen pädagogischen Handlungsansatz für die Jugendarbeit entwickelt, der das aufgreift.
Die verschiedenen Phänomene der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit sind immer auch ein fester Teil von rechtsextremer Ideologie. Cultures Interactive möchte dagegen mit seiner Arbeit als Verein menschenrechtsorientierte und demokratische Haltungen bei Jugendlichen stärken. Für Torben Petters von Cultures Interactive steht fest:
Wenn wir Rechtsextremismus wirksam vorbeugen wollen, kann es nur gelingen, wenn wir auch das Phänomen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit mit einbeziehen und dem entgegenwirken. Sowohl wissenschaftliche Studien als auch unsere Praxis der Präventionsarbeit haben gezeigt, dass an den Orten, an denen menschenverachtende Äußerungen unwidersprochen bleiben, rechtsextreme Bewegungen eine viel größere Chance haben, sich auszubreiten. Dagegen ist diese Chance an Orten, wo die Mehrheit menschenrechtlicher und demokratischer Meinung vertritt, viel geringer.
Weitere Infos zum Thema gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sowie Literatur zum Weiterlesen gibt es auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention, farp.online. Rechtsextremismusprävention kompakt. Ein Podcast von Cultures Interactive. Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Rechtsextremismusprävention. Entwicklung, Förderung und aktueller Stand.
Deutschland steht angesichts seiner Geschichte in einer besonderen Verantwortung. Diese liegt vor allem darin, menschenverachtenden und demokratiefeindlichen Haltungen entgegenzuwirken, ebenso wie einem erneuten Erstarken rechtsextremer Bewegungen. Dafür wurden seit den 1990er Jahren immer wieder Förderprogramme von Bund und Ländern aufgelegt. Ziel dieser Programme ist es, durch die finanzielle Unterstützung von Präventionsprojekten die Ausbreitung rechtsextremer Einstellungen zu verhindern. Oftmals wurden solche Fördermittel nach rechtsextremen Übergriffen, Morden oder Aufmärschen bereitgestellt. Denn sie machten den dringenden Handlungsbedarf deutlich sichtbar.
In Hoyerswerda in Sachsen kommt es im September 1991 über mehrere Tage hinweg zu schweren rassistischen Übergriffen und Ausschreitungen.
Im November 1992 brennen in Mölln in Schleswig-Holstein zwei Häuser, in denen türkische Familien leben. Zwei Mädchen und ihre Großmutter sterben bei dem Brandanschlag.
Im Mai 1993 setzen vier Jugendliche in Solingen in Nordrhein-Westfalen das Haus einer türkischen Familie in Brand. 5 Menschen sterben, weitere werden verletzt.
In Rostock-Lichtenhagen in Mecklenburg-Vorpommern greifen im August 1992 rechtsextreme Gewalttäter ein Wohnheim für ehemalige vietnamesische VertragsarbeiterInnen an. Mehrere tausend Menschen applaudieren und behindern die Feuerwehr und Polizei bei ihrer Arbeit.
Um dieser Gewalt und den Ausschreitungen etwas entgegenzusetzen, folgten in den 1990er Jahren verschiedene Förderprogramme. Diese richteten den Fokus auf eine Jugendarbeit gegen Gewalt. Politische Einstellungen dagegen wurden wenig betrachtet, was den Programmen heute noch Kritik einbringt. Andererseits entstand eine große Vielfalt von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Ansätzen mit stetig wachsender Professionalität, insbesondere ab dem Jahr 2001. Deutschland steht hier im internationalen Vergleich gut da. Das derzeit größte Programm der Demokratieförderung und Extremismusprävention stammt aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Es trägt den Namen Demokratie leben. Auch Cultures Interactive erhält als Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention Mittel aus diesem Programm. Torben Petters von Cultures Interactive erklärt, wer und was darüber hinaus noch gefördert wird. Der ausgebildete Sozialarbeiter arbeitet für die Fachstelle Rechtsextremismusprävention des Vereins.
Dann zum ersten sind Modellprojekte zur Stärkung von menschenrechtlichen Haltungen und der Bearbeitung von Rechtsextremismus. Zum zweiten sind es dann lokale Partnerschaften für Demokratie in Städten, Gemeinden und Landkreisen, insgesamt über 300. Dann gibt es neuerdings auch bundesweite Kompetenznetzwerke mit einzelnen Schwerpunkten, wie zum Beispiel Rassismus, Islamfeindlichkeit oder Demokratieförderung. Dann gibt es Verbände der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus sowie zur Beratung und Unterstützung von Betroffenen rechter Gewalt und natürlich Distanzierungs- und Ausstiegsarbeit.
Eine andere wichtige Akteurin in der Rechtsextremismusprävention ist die Bundeszentrale für politische Bildung. Sie publiziert on- und offline zu relevanten Themen, organisiert Fachkonferenzen und fördert vielversprechende Präventionsprojekte. Dazu kommen weitere Förderprogramme, beispielsweise vom Bundesinnenministerium und von Stiftungen. Ist also in dieser Hinsicht alles gut?
Jein. Zwar ist die Fördersituation der zivilgesellschaftlichen Träger in Deutschland im internationalen Vergleich gut, aber dennoch stehen die Vereine der Rechtsextremismusprävention vor großen Herausforderungen. Das liegt vor allem auch daran, dass die finanzielle Unterstützung immer nur projektbezogen für 1 bis 5 Jahre gewährleistet wird. Dazu kommen parteipolitische Aushandlungen, das heißt, dass die Programme und Förderungen immer davon abhängig sind, wie gerade die politische Landschaft aussieht. Also eine Kontinuität ist schwierig möglich, deshalb verlassen auch häufig viele KollegInnen, die gut ausgebildet sind, mit sehr viel Erfahrung das Arbeitsfeld, weil sie so einfach nicht weiterarbeiten können oder wollen. Und dann werden Prozesse auch immer bürokratischer und fressen unheimlich viel Zeit. Das betrifft zum Beispiel die Beantragung von Fördermitteln, die jedes Jahr neu in die Wege geleitet werden muss. Ohne diese Mittel können Personal und Räume nicht gezahlt werden und auch die Maßnahmen für Jugendliche und Erwachsene können nicht durchgeführt werden. Das ist natürlich eine große Hürde.
So Torben Petters von Cultures Interactive. Schon Jahre, bevor die Präventionsarbeit öffentlich gefördert wurde, gab es verschiedenste Bewegungen aus der Zivilgesellschaft. So etwa engagierte Menschen, die Netzwerke und Bürgerbündnisse bilden. Menschen, die Kampagnen und Demonstrationen organisieren. Und Menschen, die sich für Betroffene von rechtsextremer Gewalt einsetzen. Nicht selten werden auch sie in der Folge von rechtsextremer Gewalt bedroht. An vielen Orten macht aber genau ihr Engagement den Unterschied. Von ihnen hängt ab, ob sich Rechtsextremismus durchsetzen kann oder nicht.
Das sind total wichtige Vorbilder und Gegenstimmen. Wer Konzerten, rechtsextremen Konzerten, lokalen oder Aufmärschen, rassistischer Hetze oder Übergriffen widersprechen möchte, braucht diese Menschen als Anlaufpunkt. Und Staat und Zivilgesellschaft sollten gewährleisten, dass die unterstützt werden, dass sie abgesichert werden und dass sie geschützt werden.
Weitere Infos zu Rechtsextremismusprävention sowie Literatur zum Thema gibt es auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention, farp.online. Rechtsextremismusprävention kompakt. Ein Podcast von Cultures Interactive. Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Präventionsarbeit, Definition, Arbeitsfelder und Praxis.
Präventionsarbeit ist ein breites Arbeitsfeld. In der Rechtsextremismusprävention reicht das von Schulprojekttagen zur Demokratieförderung bis zur Ausstiegsarbeit mit gewalttätigen Neonazis im Strafvollzug. Um diese Bandbreite besser kategorisieren zu können, bedient man sich oft einer Einordnung aus dem Gesundheitswesen. Damit werden die Maßnahmen in primäre, sekundäre und tertiäre Prävention unterteilt. Wofür diese Unterteilung in der praktischen Präventionsarbeit von Cultures Interactive steht, beschreibt Niklas Vögeding, der seit mehreren Jahren in der primären und sekundären Prävention arbeitet.
Ja, also primäre Prävention setzt eigentlich da an, wo noch nichts passiert ist. Also da, wo Jugendliche oder erwachsene Menschen eben noch keine gefestigten Vorurteile haben oder so. Konkret sieht das dann so aus, dass man so Schulprojekttage macht oder eben Fortbildungen für Lehrkräfte oder Jugendarbeiterinnen, um sie halt irgendwie für rassistische oder diskriminierende Aussagen oder Haltungen so zu sensibilisieren. Ein anderes Feld der Primärprävention ist aber auch noch sowas wie so eine Kampagnenarbeit oder eine Sichtbarmachung von Diskriminierung, von Rassismus, von Rechtsextremismus, um halt darauf aufmerksam zu machen, was für eine Gefahr darin liegt, zum Beispiel.
Sekundäre Präventionsmaßnahmen wiederum kommen zum Tragen, wenn Menschen bereits im Kontext von Rechtsextremismus aufgefallen sind. Etwa durch rechtsextreme Äußerungen, Bekleidung oder durch die Verbreitung von Propagandamaterial.
Na, also sekundäre Prävention setzt vor allem bei jungen Leuten an, ja. Also das kann man auch mit Distanzierungsarbeit benennen. Also das sind dann irgendwie junge Leute vor allem, die aufgefallen sind durch rechtsextreme Äußerungen oder durch erste Straftaten oder so, wo man vermuten könnte, dass sie jetzt in die rechtsextreme Szene abrutschen oder vielleicht auch schon mit einem Fuß da drin stehen, ja. Also mit denen muss man dann irgendwie anders in ein Gespräch gehen und deswegen stellt sich bei der sekundären Prävention genau diese Frage: Wie mache ich das am besten und wie kann ich Jugendliche mit welchen Angeboten gewinnen, um sich von so einer rechtsextremen Szene noch zu distanzieren? Das richtet sich dann natürlich vor allem an Jugendliche oder Kinder, die in rechtsextremen Milieus aufwachsen oder in rechtsextremen Familien aufwachsen. Das ist dann ziemlich schnell eine schwierige Sache, weil einerseits haben Eltern das Recht, auch irgendwie so eine religiöse oder eine weltanschauliche Grundrichtung dem Kind mitzugeben. Andererseits widerspricht es natürlich krass der Möglichkeit der freien Entfaltung des Kindes, wenn die Erziehungsberechtigten dem Kind von Anfang an rechtsextremes Gedankengut einpflanzen. Also da muss man irgendwie so ein bisschen abwägen, was ist jetzt Kinder- und Jugendschutz, aber was sind auch Grundrechte der Eltern sozusagen. Und dafür ist es, glaube ich, wichtig, eben die Jugendämter oder Jugendamtsmitarbeiterinnen vor allem für zu sensibilisieren.
Die tertiäre Prävention schließlich richtet sich an sogenannte Ausstiegswillige. Hier geht es um Menschen, die schon tief in die rechtsextreme Szene eingetaucht sind und nun daraus aussteigen wollen oder müssen. Die Gründe für einen solchen Ausstieg können sehr unterschiedlich sein. Generell ist die Einordnung der Präventionsarbeit in primär, sekundär, tertiär aber nicht unumstritten.
Da gibt es verschiedene Kritikpunkte dran. Ich glaube, ein grundlegender Kritikpunkt ist einfach, dass es ein theoretisches Modell ist sozusagen, das aber nie auf die gesellschaftliche Wirklichkeit hundertprozentig zutrifft. Also eine Radikalisierung oder eine Hinwendung zum Rechtsextremismus funktioniert eben nie stufenhaft. Diese Schubladen passen halt einfach nicht für alle. Zum anderen suggeriert halt der Begriff von primärer Prävention, dass alle Leute gefährdet wären, rechtsextrem zu werden. Und das stimmt natürlich einfach nicht. Für viele Leute, die sich einer rechtsextremen Szene zuwenden, spielen da ganz viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Und Dementsprechend ist diese Dreiteilung, das ist nicht so klar abtrennbar irgendwie. Und deswegen könnte man auch sagen, dass das vielleicht gar nicht so optimal beschrieben ist mit diesen drei Begriffen. Es kann vielleicht ein Modell zur Hilfe sein, um Gefährdungslagen einzuschätzen, aber es passt halt eigentlich nie hundertprozentig. Und deswegen könnte man diese Begriffe vielleicht ein bisschen mehr mit Inhalt füllen, wenn man sowas sagt wie anlassbezogene als sekundäre Prävention, universelle Prävention als primäre Prävention und indizierte Prävention als tertiäre Prävention oder so.
Nicht zuletzt aus diesen Kritikpunkten ist ein Vorschlag entstanden, dem Niklas Vögeding von Cultures Interactive offen gegenübersteht. Nämlich primäre Prävention allgemein durch den Begriff politische Bildung zu ersetzen.
Das kann man schon machen, das ist nicht unplausibel. Allerdings wird mit dem Begriff politische Bildung ganz oft assoziiert, dass es so um so eine Frage geht, wie viele Sitze hat denn jetzt der Bundestag? Also rein um sowas Kognitives, also um eine Wissensvermittlung. Und so würde ich politische Bildung, wenn man den in Form von primärer Prävention verwendet, nicht nutzen. Weil es geht eben auch immer um einen Austausch, um ein Erfahrungslernen, um Austausch von Erfahrungen. Also man muss offen sozialpädagogisch mit den KlientInnen in Kontakt treten, ohne eben die ganze Zeit mit dem moralischen Zeigefinger zu kommen, ohne belehren zu wollen, sonst funktioniert es nicht. Das andere ist, dass eben die Präventionslandschaft in Deutschland manchmal irgendwie unübersichtlich wirken kann, weil es eine ganze Reihe von Trägern und Angeboten gibt. Und um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, haben wir vom Kompetenznetzwerk Rechtsextremismusprävention das Online-Portal entwickelt und da kann man halt Angebote gezielt nach Bundesland, Thema und Bedarf durchsuchen.
Details zu bundesweiten Angeboten der Rechtsextremismusprävention gibt es im Online-Infoportal des Kompetenznetzwerks Rechtsextremismusprävention. Der entsprechende Link sowie weitere Informationen zum Thema finden sich auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention, farp.online. Rechtsextremismusprävention kompakt, ein Podcast von Cultures Interactive, Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Distanzierungsarbeit, Idee, Praxis und Wirkung.
Bei der Distanzierungsarbeit geht es vor allem um eines: Menschen zu unterstützen, sich von rechtsextremen, menschenverachtenden und demokratiefeindlichen Haltungen zu distanzieren. Gerade junge Leute, die mit rechtsextremen Äußerungen auffallen, jedoch noch nicht straffällig geworden sind, sollen damit möglichst früh angesprochen werden. Das lohnt sich, denn oftmals sind die Jugendlichen an diesem Punkt noch in einer Erprobungs- und Orientierungsphase. Wenn sie mit gezielten Angeboten erreicht werden, lassen sie sich gegebenenfalls noch auf andere Wege ein.
Oft sind es Eltern, die erkennen, dass sich ihre Kinder dem Rechtsextremismus zuwenden. Manche bemerken es auch, sehen jedoch keinen Handlungsbedarf. Es gibt aber auch Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen, die Eltern bei Schwierigkeiten unterstützen. Denn Eltern können durchaus in der Lage sein, ihre Kinder von rechtsextremen Klicken und Orientierungen wieder wegzubringen, also zu distanzieren. Das sieht Silke Beer, die Geschäftsführerin von Cultures Interactive, immer wieder. Der Verein leistet seit Jahren Distanzierungsarbeit.
Eine Mutter hat mir mal die Geschichte ihrer Tochter erzählt. Die hat, als sie 14 war, fing die plötzlich an, mit den Dorfnazis an der Bushaltestelle rumzuhängen. Und die Mutter war natürlich entsetzt und wusste erst nicht so, was sie machen soll. Und hat dann versucht, mit der Tochter zu reden. Und die hatte da aber überhaupt gar keine Lust drauf, hat versucht, sie abzuwiegeln. Und also wollte wirklich keine Vorträge über Nationalsozialismus und Folgen hören und so weiter. Also so kam die Mutter nicht weiter. Und dann hat sie sich eine andere Strategie überlegt und hat sich richtig viel Zeit für die Tochter genommen. Also die hat dann angefangen, mit ihr viele Ausflüge zu machen. Die haben in der Nähe von der Ostsee gewohnt oder sind dann auch mal in die größeren Städte gefahren in der Umgebung, um shoppen zu gehen und so weiter. Also sie hatten einfach Spaß miteinander. Und gleichzeitig hatte die Tochter dadurch auch weniger Zeit, mit der Clique an der Bushaltestelle rumzuhängen. und hat damit auch irgendwann aufgehört. Und viel später hat die Tochter der Mutter erzählt, dass genau diese gemeinsame Zeit für sie den Ausschlag gegeben hat, sich von dieser Nazi-Clique zu distanzieren, zu entfernen, weil das, was sie quasi mit ihrer Mutter erlebt hat an diesen Tagen, überhaupt nicht mit dem zusammenpasste, was da in der Clique verhandelt und besprochen wurde.
Die Mutter hat hier auf die bestehende Beziehung zu ihrer Tochter gesetzt. Das war gut. Gut war auch, dass sie sofort eingegriffen hat, bevor ihre Tochter tiefere Überzeugungen annehmen konnte. Oder sich über vermeintliche Freundschaften zu fest an die rechtsextreme Clique binden konnte. Dabei hat die Mutter intuitiv nach drei wichtigen Grundsätzen der Distanzierungsarbeit gehandelt. Diese sind: in Kontakt bleiben, sich nicht von rechtsextremen Botschaften und Provokationen verschrecken lassen und Gegenangebote machen.
Doch nicht immer sind es die Eltern, und hier besonders häufig die Mütter, die erkennen, dass ihre Kinder rechtsextrem orientiert sind. Ebenso können es Jugendclub-Mitarbeitende oder Lehrkräfte sein, denen etwas auffällt. Allerdings fehlt denen oft ein geeignetes Angebot für diese Jugendlichen, meint Silke Beer.
Ja, dazu hat mich mal ein Jugendclub-Mitarbeiter aus Brandenburg in einer Fortbildung ziemlich gut sensibilisiert. Der hat nämlich von seinen begrenzten Möglichkeiten vor Ort erzählt, mit rechtsorientierten Jugendlichen zu arbeiten. Die hatte er immer wieder im Jugendclub. Also es gab immer wieder von ihm Kids, die sich angezogen fühlten von der rechten Kameradschaft am Ort. Und manchmal ist es ihm gelungen, die davon abzubringen. Aber bei anderen hatte er keine Chance. Und als Jugendarbeiter, als Betreuer einer offenen Einrichtung fehlte ihm dazu auch die Zeit, der Auftrag und ja zum Teil auch die Unterstützungsstrukturen, wie er sowas gut machen kann. Schließlich ist sein Auftrag, sich um den ganzen Club zu kümmern, alle Jugendlichen im Blick zu haben. Da gab es zum Beispiel jene, die auch von Rechtsextremen bedroht werden, wie syrische Flüchtlinge. Oder auch die jüngeren Kids, die das zum Teil schon ziemlich cool fanden, wie die Rechten da auftreten und was für Sprüche die klopfen. Also zum Schutz von denen müsste er sie eigentlich rausschmeißen. Das war dem Kollegen total bewusst. Aber für ihn stellte sich dann die Frage, wo gehen die dann hin? Weil es einfach nichts anderes gab. Dann bleibt nur die Kameradschaft und die freut sich, die nimmt die gerne auf. Und damit hat es der Jugendarbeiter ziemlich gut auf den Punkt gebracht, indem er sagte, zwischen Jugendclub und Knast gibt es eigentlich keine Angebote.
Beispiele wie dieses haben Cultures Interactive dazu gebracht, eigene Ansätze für eine frühe Distanzierung zu entwickeln und sie in Trainings zu erproben. Die Jugendlichen, mit denen die Distanzierungsarbeit begann, kamen über verschiedene Stellen zu Cultures Interactive. So etwa über stationäre Jugendhilfeeinrichtungen, Jugendämter, Mitarbeitende in Schulen oder auch JugendrichterInnen. Was dann erste Schritte in den Distanzierungstrainings sein können, erklärt Silke Beer.
Erstmal checkt man in Sondierungsgesprächen und wöchentlichen Einzeltrainings, inwieweit die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen überhaupt schon rechtsextrem sind. Die Arbeit ist natürlich am schwierigsten mit denen, die schon komplett von rechtsextremen Ideen überzeugt sind, also rechtsextrem ideologisiert. Das findet man in Gesprächen raus. Die können alle möglichen Themen betreffen, von Einwanderungspolitik, Gender Mainstreaming, Frauengleichberechtigung bis hin zum Umgang, Erinnerung an den Nationalsozialismus. Wenn die Kids schon ideologisch geschult sind und sehr versiert argumentieren und ganz offensichtlich ihre ganze Lebenswelt geprägt ist durch rechtsextreme Freunde, Freundinnen oder auch einschlägige Websites, dann ist es natürlich zu spät für eine frühe Distanzierung. Dann kann man nur noch versuchen, über Einzeltrainings im Kontakt zu bleiben und sie für Angebote der Ausstiegsarbeit zu gewinnen und die auch dorthin zu übermitteln. Das gelingt aber oft nicht. Wer schon richtig tief drin steckt, muss meist mit seiner rechtsextremen Szenezugehörigkeit erstmal ordentlich auf die Schnauze fallen. Das heißt, Enttäuschungen erleben, Strafen, Resignationen, bevor er oder sie wieder ansprechbar ist, wenn überhaupt.
Der Großteil der jungen Menschen in den Distanzierungstrainings ist jedoch noch nicht vollständig von rechtsextremen Ideen überzeugt. Diese jungen Männer und Frauen sind zwar bereits mit menschenverachtenden Haltungen aufgefallen und zum Teil auch schon gewalttätig geworden, aber ihre Meinungen können keinesfalls als gefestigt gelten.
Ja, die können damit ins intensivpädagogische Gruppentraining genommen werden. Das ist bei uns für 4 bis 6 TeilnehmerInnen konzipiert, die zusammen 3x5 Tage im besten Fall in einer Bildungsstätte zusammenkommen. Und gut oder wichtig ist dabei auch, dass es eine gemischte Gruppe ist, also in denen auch Jugendliche dabei sind, die keinerlei rechtsextremen Hintergrund haben. Dann können die Kids sich nämlich nicht mit irgendwelchen kruden rechtsextremen Ideologien gegenseitig bestärken, sondern da sind auch immer welche, die die anderen hinterfragen, also die hinterfragen sich gegenseitig. Und unsere Erfahrung zeigt, solche Gegenstimmen aus der gleichaltrigen Gruppe haben oft die stärksten Effekte.
Die Gruppentrainings muss man sich als intensivpädagogische Settings vorstellen. Intensivpädagogisch heißt, dass die Tage durchweg durch pädagogische Maßnahmen strukturiert sind und die Jugendlichen verstärkt betreut werden.
Jeder Trainingstag braucht eine klare Struktur. Freiräume oder so nicht gestaltete Zeiten sind für die Jugendlichen eher schwierig. Deswegen nutzen unsere qualifizierten Trainerinnen einen ganz klaren Ablaufplan, strukturieren die Tage abwechslungsreich mit verschiedenen Schwerpunktelementen. Also die Distanzierungstrainings haben verschiedene Elemente. Dazu gehören etwa die Stärkung von sozialen Kompetenzen. Das narrativ-biografische Erzählen über Erlebtes ist ganz wichtig. Und dann gibt es spezialisierte Übungen, um bestimmte Verhaltensweisen wie unreflektierte Unterordnung in der Gruppe oder gegenüber einem Gruppenführer, wie Aggression, Abwehr gegenüber bestimmten Menschen, Gewaltverhalten und so weiter zu reflektieren. Darauf aufbauend lassen sich dann gemeinsam, also mit den Jugendlichen gemeinsam, neue Verhaltensstrategien entwickeln. Dazu gehört auch die Übernahme von Verantwortung für das eigene Handeln. Das ist in dem Themenfeld wirklich wichtig und dazu gehört auch das Aushalten von Scham und Frustration. Ein anderes wichtiges Thema ist immer wieder auch, über die eigenen Rollenbilder nachzudenken. Warum denke ich, dass Frauen oder Männer sich so oder so verhalten müssten? Und was hat das wiederum damit zu tun, in welcher Gruppe ich mich am wohlsten fühle? Das heißt, was für Rollenbilder hat die, wie tickt die?
Dieser Punkt ist deswegen so wichtig, weil Gender-Aspekte im Rechtsextremismus immer eine Rolle spielen. Zum Beispiel eine Überhöhung von Männlichkeit und Weiblichkeit. Hierbei wird ein soldatisches und heldenhaftes bzw. ein strenges mütterliches Verhalten betont. Will man verstehen, warum sich junge Menschen solchen Vorstellungen zuwenden, ist es immer auch gut, mehr über ihre eigenen Sichtweisen zu erfahren. Doch damit sind die Inhalte und Methoden der Distanzierungstrainings noch nicht ausgeschöpft.
Ein weiteres Element der Trainings ist eine politische Bildung, die niedrigschwellig und lebensweltlich orientiert ist. Hier geht es darum, rechtsextreme Ideologien zu hinterfragen. Und es geht darum, sichtbar zu machen, was im Einzelnen dahinter steckt. So können wir die Jugendlichen unterstützen, andere Haltungen zu entwickeln. Eine lebensweltorientierte politische Bildung heißt aber auch, mit den Jugendlichen herauszufinden, was sie eigentlich inhaltlich an den rechtsextremen Ideen oder Gruppen anzieht. Das braucht es, um im Anschluss kritisch zu reflektieren und neue Optionen aufzumachen. All das verbinden wir mit praktischen Jugendkultur-Workshops. Das ermöglicht den Jugendlichen, in der Pädagogik sagen wir, Selbstwirksamkeit zu erfahren. Und außerdem können wir so ihr Bedürfnis aufgreifen, etwas zu erleben und auch mit anderen etwas zu machen.
Doch nicht immer lässt sich davon ausgehen, dass die Jugendlichen von selbst zu den Trainings kommen oder von Erwachsenen dahin geschickt werden. Hier kommt ein weiterer Ansatz zum Tragen, um Jugendliche für ein Distanzierungstraining zu gewinnen.
Das Ganze nennt sich aufsuchende Distanzierungsarbeit. Hier sprechen versierte Streetworker, Streetworkerinnen, einzelne Jugendlichen oder Klicken an. Ein Kollege aus Norddeutschland zum Beispiel hat auch mal bei Jugendlichen an der Haustür geklingelt, wenn ihm zu Ohren gekommen ist, dass ein Junge oder ein Mädchen neuerdings mit den Rechten rumhängt. Genau, und verschiedene Träger erproben im Moment auch Ansätze, mit denen rechtsextrem orientierte Jugendliche an Schulen angesprochen werden. Dabei sprechen sie entweder einzelne Jugendliche an oder machen pädagogisch angeleitete Angebote für ganze Gruppen oder für ja, 3, 4 rechtsextrem orientierte Kids. Über all dem steht das Ziel, die Jugendlichen von ihren rechtsextrem orientierten Haltungen und Gruppenkontexten wegzubringen. Das funktioniert sowohl über ein kontinuierliches Auf-sie-zugehen, das Hinterfragen von ihren Haltungen, aber auch über ganz konkrete Hilfe bei Problemen, zum Beispiel bei Schwierigkeiten mit den Eltern oder in der Schule. Und es ist schon auch wichtig, für die Kids positive Erlebnisse zu erzeugen, also mit denen irgendwas zu machen, bei dem sie sich wohlfühlen, wo sie was Neues erleben. Wichtigstes Prinzip in der Arbeit ist, den Menschen als Mensch akzeptieren und ihm zugewandt sein, aber alle menschenverachtenden Äußerungen kritisch zu hinterfragen.
Weitere Infos zur Distanzierungsarbeit gibt es auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention, farp.online.
Die Erstellung dieses Podcasts wurde gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei Cultures Interactive.